Ja, wertvoll. Was ist es euch wert? Wir haben es im Lied schon gesungen, hat eigentlich schon eine gute Einführung gegeben für heute Morgen. Wie berechnest du deinen Wert? Heute Morgen, wie du aufgestanden bist, vielleicht Gedanken gemacht, wie berechnest du deinen Wert? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie viel du eigentlich wert bist? In unserer Gesellschaft können da einige Fragen helfen, um deinen eigenen Wert zu berechnen. Zum Beispiel, von welcher Familie stammst du denn ab? Aus welchem Stammbaum? Kann schon mal ein bisschen was über den Wert sagen, aussagen. Eine andere Frage, die du stellen kannst, ist, welche Erfolge hattest du schon in deinem Leben? Erfolge, die du sagen kannst, mein Haus, mein Garten, mein Pferd oder wie auch immer. Oder die andere Frage, wo du sagen kannst, okay, das könnte meinen Wert bestimmen, in welchen Kreisen bewegst du dich denn? In unserer Gesellschaft, High Society, wenn ich zum Beispiel mein Patenkind besuche, der wohnt in der Nähe von St. Moritz, wenn man dann nach St. Moritz reinfährt und dann durch die Straßen geht, das ist schon eine andere Nummer, wenn man die Preise in den Läden sieht. Gehör ich nicht dazu? Oder vielleicht kannst du auch daran festmachen, was dein Wert ist in unserer Gesellschaft, wenn du mal überlegst, was ist eigentlich gerade dein aktuelles Nettovermögen auf deinem Konto, auf der hohen Kante. Das sind so Dinge, wo wir sagen können, okay, daran könnten wir unseren Wert mal berechnen und festhalten. Wenn wir so in unsere Gesellschaft hineinschauen, in der wir auch leben, von der wir auch Teil sind, können wir eigentlich davon ausgehen, dass das Erfolg zu haben im Leben doch eins der größten Ziele, wenn nicht sogar das größte Ziel im Leben ist, erfolgreich zu sein. Erfolg kann ja in verschiedenen Ebenen stattfinden. Das kann Erfolg im Beruf sein, das kann Erfolg im Eheleben sein, in der Familie, Erfolg in der Schicht, in der man letztendlich leben möchte oder schon lebt, vielleicht auch hineingeboren wird. Manche haben es schon in die Wiege gelegt bekommen, weil sie eben in diese Familie hineingeboren wurden. Andere haben sich das hart erarbeitet, weil sie eben nicht in dieser Familie gelebt haben und sich dann zum Ziel gesetzt haben, aber ich werde nicht mehr arm sein, wenn ich dann mal älter bin. Und andere haben sich zwar das Ziel gesetzt, da rauszukommen und sind trotzdem arm geblieben und haben es nicht geschafft, dieses Ziel im Leben zu erreichen. Aber wie ist es eigentlich bei dir und bei mir, bei unseren Erfolgen im Leben? Mit dem, was wir gewinnen im Leben oder als Gewinn oder als wertvoll definieren. Ganz ehrlich, also ich liebe es zu gewinnen. Ich liebe es, andere zu besiegen. Ob es im Spiel ist oder in anderen Sachen. Es ist ein gutes Gefühl zu gewinnen. Und ich freue mich darüber, wenn ich etwas im Leben erreiche. Natürlich. Ich freue mich, wenn ich ein Ziel, das ich mir gesteckt habe, wirklich auch erreiche und dort ankomme. Natürlich ist es bei mir etwas schwieriger, reich zu werden. Das würde nämlich auf eure Kosten gehen als Gemeinde. Also es funktioniert bei mir nicht so ganz gut im kirchlichen Bereich. Aber auch in der Kirche ist es möglich. Wir brauchen bloß in die Kirchengeschichte hineinzuschauen, wie sich Menschen durch die Macht der Institutionen der Gesellschaft an der Gesellschaft bereichert haben. Also letztendlich gibt es keine Ausnahme. Und dieses Ziel, Macht und Wert zu bekommen, macht nicht vor der Kirche Halt. Daher noch einmal die Frage, wie berechnest du eigentlich deinen Wert? Wie berechne ich meinen Wert für mein Leben? Und das rauszufinden, wollen wir uns Paulus mal genauer anschauen. Katrin hat es vorher schon in der Einleitung gesagt. Und das ist auch der zweite Punkt. Und zwar, wir wollen Paulus Wertverlust anschauen. Er hatte nämlich auch so diesen Wert, diese Ziele in seinem Leben, wirklich Anerkennung zu bekommen. Dieser größte Evangelist im Neuen Testament, Paulus, hat genau diese Wertberechnungen angestellt für sein Leben. Und das wollen wir uns jetzt gleich anschauen. In unserem heutigen Stelle lesen wir wohl den gewaltigsten und grundlegendsten Text, den Paulus je geschrieben hat, über sich selbst. Im Neuen Testament gibt es insgesamt 3 autobiografische Berichte von Paulus. Und einer von diesen 3 schauen wir uns an. Und das ist einer der intensivsten und tiefsten Einblicke in das Leben von Paulus und was er eigentlich getan hat und was daraus eigentlich entstanden ist. Und wir möchten uns den jetzt anschauen. Er schreibt zu seinen eigenen Reichtümern, die er hatte, in Philipper 3, Vers 4 bis 6. Und da geht es darum, ja, was kann ich denn vorweisen, so wie bei der Sparkasse, ja, mein Auto, mein Haus, ja. Wenn Leute sagen, ich kann was nachweisen, hey, wenn es darum geht, ich habe viel nachzuweisen. Und er schreibt, wenn andere meinen, sie können auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Also Punktlandung, ja. 8 Tage war Vorschrift, Paulus am 8. Tag beschnitten, perfekt. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin. Also nicht nur, dass er zum Volk Israel gehört, sondern auch noch zu einem Stamm, der einen guten Ruf hatte, zu Benjamin. Ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren, also die Linie, wo ich herkomme, meine Abstammung, mein Stammbaum, der ist rein, der ist perfekt. Mein Ansehen ist gesichert. Und meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehöre. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Es war tadellos. Paulus hat alles erreicht. Er hat alles erreicht, was man im damaligen jüdischen Leben erreichen konnte. Es gab etwas zu erreichen, ein gutes Ziel in der Gesellschaft und er hat es geschafft. Er hat die offizielle Abstammung, ein echter Hebräer von einem sehr guten Stamm. Und wenn wir dann in der Apostelgeschichte hineinschauen, wo die ganze Geschichte erzählt wird, auch von Paulus, wie er noch Saulus war, da können wir sehen, was für Konsequenzen das hatte. Das heißt es, alle wissen und können es, sagt Paulus selbst, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der strengste Richter unserer Religion angehörte. Und zwar derjenigen der Pharisäer. Und ihren Regeln entsprechend gelebt habe. Also wenn man es ganz genau, ganz richtig als Israelit machen wollte, dann wurde man Pharisäer. Weil die haben es im Detail angehalten. Die haben das Gesetz im wahrsten Sinne des Wortes gefressen. Und die haben das in Perfektion versucht umzusetzen. Und Paulus gehörte zu dieser Kategorie Mensch. Er will, wenn er etwas macht, dann richtig. Und er hat die ersten Christen verfolgt deswegen, weil er alles richtig machen wollte. Er machte es zu seinem Auftrag. In Apostelgeschichte 8 heißt es im Vers 3, Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er einen Christ fand, ließ er sie abführen. Männer wie Frauen und ließ sie ins Gefängnis bringen. Und sogar diese Verfolgung, wenn wir so das lesen, dann denken wir, das ist doch falsch gewesen. Also nach dem Gesetz war das nicht falsch. Er hat auch in dem Sinne eigentlich nach dem Gesetz alles richtig gemacht. Er hat es ganz, ganz genau genommen. Aber sein Eifer war der eines Mannes, der wollte, dass das Gesetz gut darstellt und nicht der, der hinter dem Gesetz steht, nämlich Gott. Er hat wirklich sehr, sehr viel geleistet für seinen Ruhm, für seine Anerkennung, für seine Anerkennung in der Gesellschaft. Für ihn war es ein Schatz, diese Christen zu verfolgen. Es war sein Wert, diese Menschen aus dem Weg zu räumen. Und es war anerkannt, was er da getan hat. Er war dafür angesehen. Und Paulus hätte das hier tun können. Er hätte sagen können, hey, das habe ich alles gemacht. Ich habe die klare Linie, ich habe einen Stammbaum, den hat fast kein Zweiter. Ich habe wirklich alles gegeben fürs Gesetz. Ich habe alles getan, was man tun konnte. Also wenn sich jemand hier auf die Schulter klopfen kann, dann bin ich das. Aber er tut etwas dann in den nächsten Versen, das man eigentlich gar nicht nachvollziehen kann, wenn wir von unserer Gesellschaft her denken, wenn wir von der damaligen Gesellschaft her denken. Denn plötzlich entwertet er all das, was er im Leben erreicht hat. Alles, was die Gesellschaft anerkannt hat. klopft Paulus in die Tonne. Und wir lesen es weiter in Vers 7 in Philipper 3. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Er hätte sich mit all dem, was er geschafft hat im Leben, auszeichnen können. Er hätte sagen können, das habe ich erreicht. Aber er kennt etwas Grundlegendes. Er sagt letztendlich, es würde mir nichts bringen. Es bringt mir nichts. Alles, was ich im Leben bisher erreicht habe, wird mit diesem einen einzigartigen neuen Blick auf Jesus Christus sogar zum Schaden für mich. Es ist ein Schaden, was ich getan habe. Denn bisher hat er dem Gesetz gedient und nicht dem Gesetzgeber. Aber durch Christus verschafft er nicht mehr dem Gesetz zu seinem Recht, sondern er dient dem, der hinter dem Gesetz steht. Wenn wir uns das so anschauen und das mal vergleichen und übertragen auf unser Leben und sagen, wenn ich jetzt alles aufgebe, was ich bisher im Leben aus eigener Leistung erbracht habe und alles nur noch Gott gebe, Paulus, ist es dann ernst? Hey, ich habe doch so viel schon im Leben geschafft. Also meint es Paulus wirklich ernst mit dem, was er hier aussagt? Dagegen lehnt sich doch alles in uns auf. Wir sind doch die Macher. Wir haben doch schon so viel geleistet in dieser Welt. Ich habe mich durch das Studium gequält hierher. Ich habe die Firma aufgebaut und ich habe das erreicht, nicht Gott. Irgendwie lehnen wir uns doch auf gegen unsere eigenen Leistungen, die wir vorzeigen können. Deswegen funktionieren die Werbung ja auch, damit wir was zu vorzeigen haben. Aber wir müssen feststellen, dass es Paulus wirklich durch und durch ernst meint. Er kann uns diesen Ernst nicht besser deutlich machen, als dadurch, dass er anstatt an seinen Gegnern irgendwie ein Exempel zu statuieren, ihr macht alles falsch und das und das und das, sondern er nimmt sich selbst als Beispiel, um deutlich zu machen, wie wichtig das ist, was er hier beschreibt. Er macht an sich selbst deutlich und an seinem eigenen Leben, wie total wertlos das alles ist, was er bisher getan hat. Er war jemand, der seine Zuversicht und Hoffnung auf das, im biblischen Sinne gesprochen, auf das Fleisch gesetzt hat. Auf das Fleisch, das ihm so irgendwie wichtig war. Deswegen wollen wir uns diese zwei Werteskalen mal anschauen. Und zwar auf der einen Seite den Werteskala Fleisch und den Werteskala Geist. Ganz kurz, was meint die Bibel eigentlich damit? Wir haben es eben schon gehört, das Fleisch ist die erste Werteskala, die wir uns anschauen. Und was bedeutet im biblischen Sinne Fleisch? Wir denken ja immer, wenn wir Fleisch hören, das ist die Fleischeslust. So, hat immer was mit Sexualität zu tun, ja. Fleisch ist die Begierde oder vielleicht die Sehnsucht nach, keine Ahnung, Befriedigung oder wie auch immer. Aber Fleisch ist immer, wir müssen immer an Fleisch denken, wenn der Mensch bei sich selbst bleibt. Das meint die Bibel mit Fleisch. wenn sie auf sich selbst vertraut, wenn der Mensch auf sich selbst vertraut, wenn der Mensch sich selbst rühmt, mein Auto, mein Haus, mein Schaukelpferd. Fleisch bedeutet letztendlich das Ich-Wesen. Es geht um mich und meiner mir. Wie heißt es? Mich, ich, mich, meiner mir. Herr, segne diese vier. Ja? Das ist Fleisch. Ein fleischliches Gebet durch und durch. Es geht um mich. Und auch in Paulus seiner Religion bleibt der Mensch in seinem Ich stecken. Und auch bei uns ist es oftmals immer noch so, dass wir religiös denken und wir im Ich stecken bleiben. Und wir pflegen es und wir verherrlichen es. Selbst wenn er dabei Gottes Namen nennt, der religiöse Mensch. Selbst wenn ich Gottes Namen nenne, kann ich immer noch Fleisch sein, fleischlich sein. Nach den Geboten konnte Paulus mit dem reichen Jüngling mithalten. Er hat genauso sagen können wie der reiche Jüngling, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Ich habe es geschafft. Wer hat es geschafft? Nicht Gott, sondern ich. Genau das war das Problem auch von diesem reichen Jüngling, der gesagt hat, hey, wie kann ich das ewige Leben denn haben? Und was hat Jesus gesagt? Verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Aber dann geht es ja nicht mehr um mich. Ich habe es doch erreicht bis hierher. Ich habe doch diesen Reichtum angespart. Aber durch die Begegnung mit Jesus stellt sich alles bei diesem Paulus auf den Kopf und auch bei uns, wenn wir Jesus begegnen. Durch das, was Jesus durch seinen Tod am Kreuz sichtbar gemacht hat, lässt Paulus erkennen, dass alles, was der Mensch kann, gerade auch im religiösen, im kirchlichen und im moralischen Sinn, als Fleisch bezeichnet werden muss. Beschneidung, Abstammung, Gesetzestreue, alles seine Anstrengungen für Gott, alles Fleisch. Und das erkennt Paulus. Ich habe es geschafft, also ist es wertlos. Deswegen die zweite Werteskala, die Werteskala Geist. Was ist mit diesem Geist denn jetzt gemeint? Leben im Geist ist das in Christus Leben. Paulus betont es immer wieder redet er von diesem in Christus Leben. Es ist nicht etwas Hinzugefügtes zu unserem fleischlichen Leben, sondern es wird etwas ausgetauscht, es wird etwas ersetzt. Diese zwei Skalen werden ausgetauscht. Erst durch diese neue Skala in unserem Leben können wir sehen und erkennen, wie finster alles in unserem Leben bisher war. Unser Leben, wie wir es gewohnt waren und wie wir religiös gelebt haben. Selbst in dem besten Leben eines Menschen stellt man plötzlich fest, wie wenig wir geistlich gelebt haben. Was wir ohne Christus leben, ist Fleisch und nicht Geist. Aber das Problem ist, vorher, bevor man diese Skala nicht in unserem Leben haben, können wir es nicht erkennen. Das war genau das Problem von Paulus, wie er noch Saulus war. Er konnte es nicht erkennen, weil er diese Fleischskala in seinem Kopf hatte. Ich muss die aufhalten, ich muss sie verfolgen, ich muss sie ins Gefängnis stecken, weil sie widerspricht dem Gesetz. Es musste etwas passieren in Paulus Leben und es ist auch passiert. Jesus ist ihm begegnet. Und er sagt zu ihm, ich bin es, den du verfolgst. Und er tauscht ihm diese Skala aus. Also begreift, alles bisher Dagewesene ist wertlos. Das Problem ist eben, vorher kann man es nicht erkennen. Ein religiöser Mensch oder ein Mensch, der in der Gesellschaft alles erreicht hat, kann hier vielleicht nur den Kopf schütteln und sagen, das kannst du nicht bringen in unsere Gesellschaft. Das ist auch nicht konform für unsere heutige Zeit. Oder er könnte sich sogar noch leidenschaftlich darüber ärgern, dass man so denkt. Aber jetzt kann Paulus nicht mehr anders. Er sieht anders, er erkennt anders. Er kann einfach nicht mehr seine Zuversicht und Hoffnung auf etwas setzen, was eben nur Fleisch ist. Denn für Paulus ist Christus jetzt der Ort und der Lebensraum, in dem er zu finden ist, wo er zu Hause ist. Diese nie zu begreifende Liebe, die er gewonnen hat, diese göttliche Herrlichkeit, diese Fülle ewigen Lebens, das lässt jeden anderen Gewinn im wahrsten Sinne des Wortes als Verlust aufleuchten. Somit ist das Leben von einem Christen vielleicht wirklich eine Art Askese, eine Art verlieren müssen. Aber das ist eben dann gerade keine moralische Leistung, wenn wir irgendwie in diesem Verlieren leben. Denn dann wäre es wieder Fleisch, wenn wir denken, wir müssen uns geißeln, weil damit wir, ich muss jetzt alles hergeben, weil, dann ist wieder unsere Leistung. Sondern es kommt aus diesem Geist heraus, der in uns kommt, der in uns das freisetzt und der uns klar macht, um was es wirklich geht. Es ist ein unbeschreiblicher Reichtum in der Armut. So wird auch das Preisgegeben der eigenen Religion ein völliger Gewinn. Denn Paulus war religiös, durch und durch. Der hätte sagen können, ey, wenn jemand religiös ist hier in diesem Land, ich bin's. Und er hat seine Religion preisgegeben für Christus. Deswegen die letzte Frage für heute Morgen. Oder die Feststellung oder auch die Aussage. Es ist die einzige wahre Wertsteigerung in meinem Leben, wenn ich Christus nachfolge. Und die Frage für uns heute Morgen ist, was bedeutet das jetzt letztendlich für uns? Wir müssen uns das fragen, immer wieder, welchen Wert definiert mein Leben? Welchen Wert definiert dein Leben? Gibt es wirklich eine Wertsteigerung für unser Leben, die sich wirklich lohnt? Ich muss bei euch nicht erst die einzelnen Mängel oder Fehler oder Löcher nachweisen, wo man vielleicht besser oder religiöser werden könnte. Leider machen wir Pastoren das viel zu oft, dass wir sagen, da kannst du noch ein bisschen ansetzen, da kannst du noch ein bisschen korrigieren, da kannst du vielleicht liebevoller sein und so weiter, damit wir so die religiösen Löcher stopfen, damit wir besser leben, ein besserer Christ werden, was es ja eigentlich gar nicht gibt. Es gibt keinen schlechten und guten Christen. Aber genau das hat Paulus in seinem alten Leben als Pharisäer gemacht. Er hat versucht, die Löcher, religiösen Löcher zu stopfen. Und leider geben wir uns eben genau auch in der Verkündigung oftmals da hinein Mühe. Aber, und zwar, dass die Religion oder das religiöse Leben optimiert wird. Aber mein Leben ist gerichtet. Dein Leben ist gerichtet. Es ist vorbei. Einfach und allein deshalb, weil es meine eigene Gerechtigkeit ist. Meine Gerechtigkeit kann mich nicht erlösen. Sie ist so fehlerhaft, wie ich eben als Mensch bin, durch und durch. Du wirst es nicht schaffen. Gib auf, damit Jesus anfangen kann. Das menschliche Ich will sich letztendlich immer vor Gott behaupten und sagen, ich kann. Aber Paulus will seine eigene Gerechtigkeit nicht mehr. Und ich wünsche mir für uns, dass wir unsere eigene Gerechtigkeit aufgeben. Dass wir aufhören, es schaffen zu wollen. Sondern Paulus hat es festgestellt, er will diese Gerechtigkeit nicht mehr. Er will den Kampf gegen Gott nicht mehr führen. Der Mensch sieht das Gesetz als Regel für seine eigene menschliche Gerechtigkeit. Als Summe von Anweisungen für das rechte Tun und Lassen. Und er denkt, dass es daher auch schaffbar ist, vor Gott bestehen zu können, weil wir haben ja diese Regeln. Und damit wir wirklich aus eigener Kraft Gott gefallen können. Genau aus diesem Grund muss Paulus alles, was er im Leben schon erreicht hat, verlieren. Damit er Christus gewinnen konnte. Was für ein Wertverlust. Weltlich gesehen. Oder fleischlich gesehen. Aber durch diese überragende Größe Christi war ihm alles andere klein geworden. Er hat verstanden, um was es wirklich geht letztendlich. Im Verhältnis zur Welt ist Jesus Christus unerschöpflich. Und wir werden ihn in dieser Weltzeit es nicht schaffen, alles zu verstehen, wer Jesus Christus für uns sein möchte und sein wird. Das ist die erste Liebe, die in Offenbarung 2, Vers 4 beschrieben wird und die in leidenschaftlichem Verlangen nicht genug davon bekommen kann, diese Liebe zu verfolgen und sich nach dieser Liebe auszustrecken. Ihn immer und immer mehr zu erkennen, Das ist Paulus' Weg für sein Leben gewesen. Es ist nicht die Lehre über Christus, die Paulus jetzt sucht und immer mehr verstehen will, sondern es ist er selbst, den er erleben möchte, dem er nachstrebt. Ihn in seiner Person und in seinem Leben. Er will Jesus ganz. Der natürliche Mensch in dieser Welt will hier auf dieser Erde leben, sich entfalten und zur Geltung bringen. Die Sehnsucht von Paulus strebt nach einer Existenz, die ihm in dieser Welt zum Verachteten, Bedrängten und Sterbenden macht. So weit, dass er selbst sagt, ich will sogar mit Christus sterben, weil Christus ist mein Gewinn. Jesus gleich zu sein, ist sein großes Ziel. Welcher Gewinn ist unser Gewinn? Auch mein ganz persönlicher Gewinn in diesem Leben. Was ist heute dein Wert? Was ist mein Wert? Bist du schon wertvoll? Wirklich wertvoll? Ich möchte euch ganz kurz noch eine kleine Geschichte erzählen. Wir waren ja letzte Woche auf dem Alpha-Wochenende mit unserer Gruppe und wir waren da in St. Blasien, wer da vielleicht mal war, hinten im Schwarzwald, in Menzenschwand, ganz am ADW, sagt man so schön, gell, in der Pampa. Und wir waren in diesem Haus, das ist christlich geführt, beziehungsweise das ist noch gar nicht offiziell christlich geführt, und wir waren dort und hatten ein Haus, also es sind insgesamt 3 Häuser, eins sind sie gerade am Umbauen, und da sind auch schon Hotelzimmer frei, und da waren wir drin, mit 6 Personen, mit über 60, 70 Betten, allein für uns. Und wir haben diese 3 Tage dort verbracht. Und das war schon beeindruckend, ja, was diese Menschen, die das gemacht haben, die haben nur für uns 6 Leute gekocht. Das war total unrentabel, was sie gemacht haben, aber sie haben es gemacht. Und am Abend, am Sonntag sind wir dann, haben wir dann unseren Alpha-Gottesdienst gefeiert, und während dem Gottesdienst haben wir dann den Markus, der dieses Gebäude gekauft hat, eingeladen, dass er mal erzählt, was soll das eigentlich hier? Warum machst du das hier überhaupt? Und er hat sich dann hingesetzt, er hat recht lang erzählt, wie das alles gekommen ist, und er erzählt, ja, ich bin aus einem ganz, ganz armen Elternhaus ursprünglich gewesen. Ich musste gucken, was ich täglich zu essen hatte, weil wir hatten nichts. Und ich hatte mir als Kind das Ziel gesetzt. Mit 25, 30 habe ich die 1. Million auf meinem Konto, weil ich werde nicht arm bleiben. Und er hat sich das Ziel gesetzt und ist diesem Ziel hinterhergerannt. Er hat es wirklich gemacht. Er hatte eine Firma nach der anderen gegründet und hat versucht, es eben zu schaffen. Und dann sagt er, und mit 25 Jahren habe ich es wirklich auch geschafft gehabt. Ich hatte 1 Million, bloß davor war ein Minus. Und während dieser Zeit hat er dann Jesus kennengelernt, immer mehr, und hat Jesus in sein Leben eingeladen, und hat dann irgendwann ist er an den Punkt gekommen, ich höre jetzt mit dem Ganzen auf. Ich höre auf, meine Ziele zu verfolgen. Genau das, was ich eben auch gesagt habe. Ich höre auf, das zu tun, was ich denke, was ich brauche in diesem Leben. Und ich höre, was Gott, was willst du denn? Und das möchte ich machen. Und aus dem heraus hat er angefangen mit, er hat dann erzählt, dass er teilweise Häuser gekauft hat und hatte insgesamt 5 Euro in seiner Hand. Er hat gesagt, ich habe diese 5 Euro, mehr habe ich nicht. Bin Notar gegangen und hat die Häuser gekauft. Mit nichts. Und jetzt ist er mit diesen Häusern aktiv in diesem Schwarzwald, am hintersten Ecke vom Schwarzwald, und lädt Menschen ein, zu ihm zu kommen und Jesus einfach kennenzulernen. Er sagt, dieses Haus soll ein Begegnungsort sein für Gemeinden in ganz Deutschland. Die sollen da hinkommen, die sollen Jesus kennenlernen, sollen Menschen zum Glauben führen und so weiter. Und er hat mit nichts eigentlich so viel erreicht, wie mit dem allem vorher er, obwohl er Geld hatte erst, nie erreichen gekonnt hätte. Und er sagt, er hat jetzt so viele Häuser, ohne dass er sie dafür gefordert hat, dass er sagen kann, es ist nur ein Wunder. Er kann sich anders erklären und er fragt, was ist als nächstes dran? Und das Haus, wie schon gesagt, auch mal eine Empfehlung, vielleicht mal eine Gemeindefreizeit dort zu machen. Er sagt, er möchte eigentlich nicht, dass hier groß Werbe gemacht wird, dass hier irgendwie jetzt große Webseite und Flyer, die Gemeinden zugeflyert werden, sondern er möchte eigentlich, dass die Menschen kommen, die Gott schickt. Und so macht das auch. Wir sind dahin gekommen, weil wir irgendwie über jemand anders jemand kennengelernt haben und dann den Markus kennengelernt haben, der gesagt hat, ja, komm doch einfach. Und so sind wir dahin gekommen. Und er sagt, die Schulden, die er damals hatte, die sind jetzt fast alle weg. Ohne dass er großartig was getan hat, weil er angefangen hat, Jesus, was willst du? Was willst du in diesem Leben tun? Was soll ich tun? Und er geht los und tut es. Und das war für mich ein Vorbild. Ich kenne ihn nicht. Ich kann nicht sagen, ich glaube, einige kennen ihn. Er kommt aus der Christengemeinde in Lehn. Aber das, was er erzählt hat, habe ich gesagt, ja, genau das ist es. Nicht mehr nach dem Fleisch zu leben, sondern nach dem Geist. Und Jesus, ich will alles für dich tun. Ich kaufe diese Häuser nicht für mich, sondern es soll ein Begegnungsort sein, dass Menschen zu Christus finden. Und wenn es dem dient, dann tue ich das, auch wenn ich nicht weiß, wie ich diese Gebäude bezahlen kann. Und er hat sie bezahlen können, mit nichts. Und deswegen lade ich euch ein, vertraut diesem Wert in Christus mehr, und zwar so stark, dass alles andere, was du vielleicht bisher als Wert erachtet hast, wie Verlust anfängt zu leuchten. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unser ganzer Wert sein will. Du hast alles bezahlt. Du hast unsere Schuld bezahlt. Du hast alles ausgelöscht, was uns jemals von dir trennen kann. Und somit ist unser größter Wert du, Jesus Christus, in unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir in dir leben. Dass du in uns lebst. Und dass du unser wertvollster Besitz bist für dieses Leben und über dieses Leben hinaus. So komm, Heiliger Geist, in mein und in unser Leben. Fülle du die Bereiche aus, die wir vielleicht vor dir vorenthalten haben bisher. Und lass uns in diesem Wert leben, den du uns zugesprochen hast und der uns schon längst gilt. Komm, Herr.